direkt aus Europa, Nummer 426, Seite B.
SWR 2 Nachrichten.
Uhr. Die Streiks der Lokführer werden heute beendet. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In den nächsten Tagen kommt ein Hoch zu uns. Die Vorhersagen: Heute scheint in Rheinland-Pfalz sowie im Norden und Westen von Baden-Württemberg häufig die Sonne. Sonst ist es bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 19 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
Sie haben jahrzehntelang in der, ich traue es mich jetzt mal zu sagen, deutschen Provinz gelebt. Dort ihre Kinder großgezogen, Freundschaften geknüpft und sich ihr Eigenheim eingerichtet. Jetzt sind sie über 60 und fangen noch einmal von vorne an. Und zwar in der Großstadt, im lauten, aufregenden Berlin, direkt um die Ecke von ihren Kindern, die vor ein paar Jahren auch dorthin gezogen und mittlerweile selbst Eltern sind. Sonja Heitzmann erzählt von Eltern und Kindern, die sich plötzlich an einem Ort wiederfinden, von neuer Nähe, Hoffnungen, aber auch von Ängsten, die damit verbunden sind.
Hermine Siegmund.
An der Lampe hänge ich. Die ist noch aus meinen Kindertagen, die kommt noch aus meinem Haus, in dem ich geboren bin. Ich liebe die Lampe.
Nach 50 Jahren in Hilden, einer Kleinstadt bei Düsseldorf, will Hermine in die Großstadt. Vor einem Jahr hat sie angefangen auszumisten und mittlerweile die Hälfte ihrer Sachen verschenkt, verkauft oder weggeworfen. Seit 14 Tagen packt sie Kisten, schon morgen kommen die Umzugsleute. Dann muss Hermine endgültig Abschied nehmen.
Das nimmt einen ganz schön mit. Wird doch zum Schluss ein bisschen emotional, dass man so sieht, es wird alles leer, das geht weg, das geht weg. Das sind Teile, mit denen man auch alt geworden ist. Ne? Aber so ist es. Ich fange ein neues Leben an.
Nach 67 Jahren will Hermine dahin, wo ihre Tochter Bettina mit Mitte 20 hinzog. Die Hildener Reihenhaussiedlung ist auch ihr mit den Jahren zu eng geworden. Deswegen hat Hermine das Haus, 210 Quadratmeter, ein Eckgrundstück mit großer Rasenfläche, Vorgarten und zwei Garagen verkauft.
Ich möchte noch was erleben. Ich möchte nicht versauern im Dorf. Ich möchte noch in der Stadt wirklich leben und eben auch noch etwas unternehmen. Ich möchte also auch noch ein bisschen was von der Welt sehen.
In Hilden ist Hermine zur Schule gegangen. Hier hat sie ihre Ausbildung gemacht. Fast ihr gesamtes Erwachsenenleben verbrachte sie in dem Haus, das sie jetzt räumt. 1965 zog sie mit den Eltern ein. Später wohnten sie und ihr Mann mit der Tochter oben, die Eltern unten. Zwischenzeitlich hatte sie ihr Maklerbüro hier. In diesem Haus ist vor 27 Jahren auch ihr Mann gestorben. Am Abend hat sie Gäste.
Ja, alle was Weißwein, Rotwein.
Ich trinke auch ein Bierchen.
Trinkst ein Bierchen?
Freunde, Verwandte und Nachbarn hat sie zum Abschied in ihren Garten eingeladen. Hermine kennt die meisten Bewohner der Siedlung. Bis vor kurzem war sie im Vorstand des Familienheimvereins. Auf dem Sommerfest hat sie jedes Jahr Waffeln gebacken. Der Mann vom Ende ihrer Häuserreihe wohnt schon genauso lange hier wie sie.
Die Ruhe einzutauschen, die man hier hat, gegenüber so einer Weltstadt Berlin, da ist ja ganz schön Remi-Demi, da ist mehr wie hier. Ne? Also in dem Alter, das würde ich mir überlegen.
Ich finde das schon mutig, weil man verlässt ja auch seinen gesamten Freundeskreis und alles. Und sich nur auf die Familie dann zu stürzen und nur die Familie dann erstmal zu haben, ist auch nicht unbedingt einfach für alle.
Sagt eine jüngere Nachbarin, die selbst zwei Kinder hat. Die 80-jährige Edith glaubt, Hermine macht genau das Richtige.
Das bringt wieder neue Perspektiven fürs Leben. Und das ist im Alter ganz wichtig.
Friedrichshain, das ist anschließend an den Prenzlauer Berg. Ne? Greifswalder Straße.
Das ist Osten.
Heute Abend erzählt Hermine gerne von ihrem neuen Leben in Berlin. Schwer wird der Abschied von Hilden erst, als ein paar Nachbarn ein Lied anstimmen.
Wenn die kommen, wenn ich wiederkomm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir.
Jetzt ist gut.
Ja. Winterfeldplatz, Berlin-Schöneberg.
Ich dachte erst, vielleicht lebt er gar nicht mehr, weil er nie mehr kam. Und plötzlich war er wieder da.
Brigitte Rapp, 75, ist vor 2 Jahren aus dem Schwarzwald nach Berlin gezogen. Der Obdachlose mit der Mundharmonika gehört jetzt genauso zu ihrem Leben wie die Regenbogenfahnen an Balkonen und Cafés.
Ein starkes Heimatgefühl habe ich noch nicht, aber das Gefühl, immer ein Stück mehr hier anzukommen, das habe ich.
Brigitte lebt in Berlin in einer 65 Quadratmeter Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Bad, in der Nähe des Winterfeldplatzes. Gefunden hat sie die Wohnung ganz alleine im Internet, sagt sie stolz.
Die Sonne ist auf dieser Seite, macht die Wohnung ganz schön hell. Ich kann in die Straße zu beiden Seiten rausschauen. Das gibt so ein Gefühl, dass ich irgendwie ein bisschen mittendrin bin. Und ich denke, es war ein Glück, dass ich vielleicht die helle Wohnung gefunden habe.
Im Schwarzwald standen mächtige Tannen und 1000 Meter hohe Berge vor ihren Fenstern. Jetzt schaut Brigitte auf Häuserwände. Berlin ist das Kontrastprogramm zu Schopfheim, wo sie mehr als 40 Jahre lang lebte, ihre 4 Kinder aufwuchsen und ihr Mann als Lehrer arbeitete.
Vielleicht war es ein Gefühl in mir, dass dieser Ort ein wunderbarer Platz war, wo Familie werden konnte, wo die Kinder groß werden konnten. Aber ich dann gespürt habe, auch alleine, mir einfach nicht vorstellen konnte, dass ich hier lebe bis zu meinem Tod. Irgendwie habe ich gespürt, es wartet noch ein anderes Leben auf mich.
Mit viel Kultur und in der Nähe ihrer Kinder und jüngsten Enkel. In der anonymen Großstadt, in der sie Freiheiten hat, die es in einem kleinen Ort, in dem jeder mitbekommt, was der andere macht, nicht gibt.
So, da ist alles raus. Diese Schränke sind leer. Und auch.
Am Morgen ihres Umzugs macht Hermine Siegmund die letzten Kontrollgänge.
Bis 1 Uhr habe ich noch gepackt. Jetzt ist alles soweit. Jetzt muss nur noch oben Bett zusammengepackt werden und dann ist okay.
Morgen.
Guten Morgen.
Schön, wo ist der Umzug?
Ja. Kommen Sie rein.
Jetzt schauen wir an und was ja gibt's und wir fangen dann.
Hermine hat ein Umzugsunternehmen engagiert. Die Familie hat keine Zeit zu helfen. Tochter Bettina muss arbeiten. Zudem ist sie mit Sohn Fritz vor ein paar Wochen selbst umgezogen. Die beiden wohnen jetzt zusammen mit Bettinas Freund und seinem Sohn in einer Neubauwohnung, die Hermine durch den Verkauf ihres Hauses mitfinanziert. Bettinas alte Wohnung in Berlin übernimmt die Mutter.
Tisch, die Stühle, der Rest und dann die Kartons.
Menschen über 65. Nie waren sie so fit, so mobil wie heute. Manche arbeiten noch bis ins hohe Alter, weil das Geld sonst nicht reicht. Andere reisen um die ganze Welt oder packen wie Hermine Siegmund und Brigitte Rapp nochmal ihre Sachen, ziehen in die Großstadt. Zum Beispiel nach Berlin. Und besonders attraktiv ist die Stadt natürlich für die, deren Kinder und Enkelkinder dort wohnen. Brigitte hat in Berlin 2 Kinder und 3 Enkel. Linus ist 4, Adele 2 Jahre alt, Emilia 8 Monate. Obwohl sie in anderen Stadtteilen wohnen, sieht die Großmutter die Kinder regelmäßig, nimmt sie ab und zu auch mit zu sich. Kinderstühle und Spielsachen hat sie extra angeschafft. Brigitte ist gerne mit der Familie zusammen, versucht aber, sich nie aufzudrängen. Heute ist sie bei Sohn Johannes und seinen Kindern in Neukölln zu Besuch.
Mit dem Hinterteil, so wie es dir gefällt, soll ich nachher mal das Eselchen sein. Und du reitest.
Im Voraus war mir klar, ich reise in die Stadt, wo meine Kinder leben. Das heißt für mich, dass es schön ist, im Hintergrund Familie zu wissen. Aber mir war sofort klar, mein eigenes Leben muss ich mir trotzdem aufbauen in dieser Stadt.
Wo fährst du hin? Ich finde, dass man ihr einfach schon so anmerkt, dass ihr das gut tut und dass sie den Schritt auch auf gar keinen Fall bereut. Weil sie diese gewisse Spannung, die diese Stadt einfach hat, die hat sie gebraucht und die hat sie gesucht. Und auch wenn sie das manchmal anstrengt und sie einfach müde ist, ist sie trotzdem immer wieder überzeugt und froh und erzählt mir von Eindrücken und Sachen, die sie erlebt hat. Und das zeigt mir einfach, dass sie hier ankommt und sich halt auch einlässt auf die große Stadt. Und ich glaube, wer sich nicht einlässt, der schafft es nicht.
Und ich baue jetzt eine U-Bahn-Station oder eine Garage für den Bus.
Brigitte hockt auf dem Holzboden und türmt mit den Enkeln Klötzchen auf.
Meine Mutter ist Mitte 70, meine Kinder sind ja noch sehr klein. Man kann sich ja ausrechnen, dass wahrscheinlich die Oma jetzt nicht da ist, bis sie 20 sind. Und dass sie jetzt gerade in den Jahren auch noch was haben von ihr, ist schön. Jetzt noch, wo sie mobil ist und mit ihnen was unternehmen kann.
Dein Papa hat es früher gemacht.
Er findet es schade, dass er selbst dieses Glück nicht hatte. Die Großelterngeneration mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und einer gewissen Gelassenheit kann den Enkelkindern viel vermitteln, sagt er. Brigittes Tochter Regine ist gelernte Kunsthistorikerin, arbeitet als Kuratorin und gibt Führungen im Hamburger Bahnhof und der Neuen Nationalgalerie. Manchmal ist ihre Mutter bei den Führungen dabei, weil sie selbst an den Ausstellungen interessiert ist oder sich um Emilia, das Baby ihrer Tochter, kümmert. Brigitte nutzt das vielfältige kulturelle Angebot in Berlin regelmäßig, schaut sich Filme auf der Berlinale an oder besucht Generalproben im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Manches sucht sie sich selbst heraus, zu anderen Veranstaltungen nehmen sie ihre Kinder mit. Nach der Führung schieben Brigitte Rapp und Tochter Regine noch den Kinderwagen durch die Ausstellungsräume. 20 Jahre lang haben die beiden nicht in einer Stadt gelebt. Jetzt wird die Mutter da alt, wo ihre Tochter lebt. Wenn möglich in ihrer eigenen Wohnung, unterstützt von ihren Kindern.
Mitte der 90er Jahre, zu Beginn meines Studiums, hätte mich das gestört. So eine Nähe zu einem meiner Elternteile zu haben. Aber jetzt mittlerweile habe ich mich geradezu danach gesehnt und finde es wirklich phänomenal, auch Alltag gemeinsam zu erleben. Und das Schöne ist, ganz spontan teilweise sich auch zu treffen. Also das finde ich fast Luxus, sowas hätte ich mir nie träumen lassen.
Auch, dass sie mal eine eigene Familie haben würde, konnte sie sich bis vor kurzem nicht vorstellen. Jetzt weiß sie es zu schätzen, dass drei Generationen an einem Ort leben. Bei der Entscheidung ihrer Mutter, nach Berlin zu kommen, war ihr aber vor allem eines wichtig.
Dass sie sich noch mal hier entfalten kann, dass sie die Kultur, die Museen hat. Diese Entfaltung auch von Aktivitäten, wo sie für sich sehr viel zurückgesteckt hat zugunsten der Kindererziehung, was sie einfach auch mit Leib und Seele gemacht hat. Aber wir Kinder dachten auch immer, so jetzt sind wir längst schon aus dem Haus, jetzt bist du dran oder jetzt kommen die Projekte.
Projekte macht Regine selbst und die meisten ihrer Freunde. Und das, glaubt sie, ist auch genau das Richtige für ihre Mutter. Als sie nach Berlin kam, wollte Brigitte Sprachen lernen und ein Musikinstrument, vielleicht Yoga machen. Bis jetzt ist sie noch nicht dazu gekommen. Das Angebot in der Stadt erschlägt sie regelrecht. Eine Woche, nachdem die Umzugsleute ihre Möbel nach Berlin gebracht haben, kommt auch Hermine Siegmund an. Ihre Abreise hat sich wegen des plötzlichen Todes ihres Schwagers verzögert.
Das Bett ist ja noch gar nicht aufgebaut. Warum haben die denn das Bett nicht aufgebaut?
Ihre Sachen haben in Berlin ihre Tochter und der 19-jährige Enkelsohn entgegengenommen.
Die Blumen sind auch noch eingepackt.
Fritz hilft seiner Oma heute auch beim Auspacken der letzten Sachen, die sie im Auto mitgebracht hat.
Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ein bisschen nass geschützt.
Ja, ich auch.
Nach einem Glas Wasser berichtet Hermine kurz von der 6-stündigen Fahrt und den vielen Pausen, die sie machen musste, weil sie so müde war.
Was steht denn heute alles an? Damit ich nur ein bisschen weiß, was...
Erstmal alles ausräumen, Fritz.
Okay.
Alles aus dem Auto holen.
Fritz, fast noch ein jungenhaftes Gesicht, dafür umso breitere Oberarme, macht sich auf den Weg zum Wagen. Wie angespannt seine Oma ist, hat er gleich gemerkt.
Ja, die Oma scheint ein bisschen gestresst zu sein, ne? Aber ich glaube, Nach so einer langen Autofahrt und einem komplizierten Umzug muss es erstmal ein bisschen schlafen.
Seine Oma ist ein Mensch, der die Sachen immer gleich fertig haben möchte, sagt Fritz. Er sei da anders. Oben im dritten Stock des sanierten Altbaus in Berlin-Friedrichshain räumt Hermine in der Küche ihrer 90 Quadratmeter Wohnung herum. Sie braucht Ablenkung, ist enttäuscht.
Wenigstens ihre Sachen raus. Die sind seit Februar drüben. Dass da mal durchgeputzt worden wäre. Denn ich fange jetzt wieder an.
Nach wochenlangem Sortieren und Packen, fast immer alleine, wollte Hermine endlich ankommen. Die Wohnung sieht zwar recht ordentlich aus, aber es ärgert sie, dass im Schrank noch Kleidungsstücke von ihrer Tochter liegen, die Kammer nicht ganz leer und das Bad wieder staubig ist. Plötzlich steht Tochter Bettina in der Tür, kann die Aufregung nicht nachvollziehen.
Wie, was ist los? Da oben stehen Kartons.
Ja. Ja,
Mami, ob du dich noch dran erinnerst.
Sie hat darauf gewartet, dass die Mutter mit dem Auto kommt, um die restlichen Sachen aus der alten Wohnung in die neue zu transportieren. Und putzen wird sie auch noch mal, obwohl sie das schon zu dem eigentlich angedachten Umzugstermin gemacht hat.
Also wenn es nicht was anderes ist, was die Stadt, Mama, dann sag es jetzt bitte. Aber mach das jetzt bitte nicht an den paar Sachen fest.
Oma,
bitte.
Sag dann einfach Bescheid, ne, wenn du Hilfe brauchst hier beim Umräumen und so.
Mach dir einen Plan und dann
so muss ich in die Kartons gucken.
Eine Stunde später, nach einer dicken Umarmung und einer Schnellreinigung des Badezimmers, sitzen Hermine und ihre Tochter zusammen am Tisch. Bettina hat bei sich zu Hause ein Willkommensessen vorbereitet.
Also das ist Couscous-Salat mit Schafskäse.
Wie sie sich das Leben in einer Stadt vorstellen, haben die beiden vor Hermines Umzug besprochen.
Ich glaube, ich habe dir mal gesagt, dass du natürlich schon auch dann viel alleine machen musst, dass ich jetzt nicht immer für dich da sein kann und immer alles mit dir zusammen machen kann. Also, dass du dir da deinen eigenen Freundeskreis oder eben deine eigene Freizeit, dass du dir das halt erkunden musst auch. Dass du da auch auf dich gestellt bist, natürlich in gewisser Weise.
Ja, darüber haben wir gesprochen.
Also man kann wieder zusammenwachsen, man kann das ja auch genießen, dass ein Elternteil wieder in der Nähe ist, aber gewisse Sachen möchte ich gar nicht, dass meine Mutter das mitbekommt oder umgekehrt ja vielleicht genauso nicht. Also, dass jeder so seine Privatsphäre eben hat.
Ja, klar, und das geht eben nur über eine kurze Distanz. Also muss jetzt nicht, wer weiß ich, wie weit sein, aber schon distanziert
eine
alles.
Distanz halt, ja.
27 Jahre lang haben Hermine und Bettina nicht mehr in einer Stadt gelebt. Jetzt trennt sie nur noch ein Friedhof voneinander. Knapp 10 Minuten Fußweg. Zusammenziehen kam nicht in Frage. Hermine hat selbst mit ihrer Mutter in einem Haus gelebt, sie zum Schluss auch gepflegt und weiß, das geht nicht ohne Konflikte. Dass sie selber später mal zu Hause versorgt wird, erwartet sie nicht. In Berlin-Kreuzberg spaziert Brigitte Rapp durch den Prinzessinnengarten, eine kleine Oase direkt neben einem stark befahrenen Kreisverkehr. Hier können Berliner Gemüse anbauen oder sich einfach nur vom Lärm der Stadt erholen. Heute wird das Honigfest gefeiert. An einem Stand mit gelb gefüllten Gläsern mit der Aufschrift Bärengold kommt Brigitte mit einer Imkerin ins Gespräch.
Wir haben halt Honig aus Tegel, Honig aus Pankow, Honig aus Schöneberg, Kreuzberg, Neukölln, also überall. Und es gibt eben heute die Möglichkeit, dass man die Imker kennenlernt und eben auch den Honig dazu kostet.
Für mich ist es was ganz Neues, dass vor allen Dingen eine große Stadt wie Berlin so unendlich viel Bienen hat und eben auch Imker.
Ja, das ist unglaublich. Also die Imkerzahl hat sich ja verdoppelt in den letzten 5 Jahren.
Brigitte unterhält sich noch eine Weile mit der Imkerin, die ihre Bienen gleich um die Ecke auf dem Dach einer alten Fabrik züchtet.
Was hier geschieht, Neues entdecken, andere Menschen kennenlernen, ist spannend, kostet aber, wenn man nicht mehr ganz jung ist, mehr Kraft.
Am Anfang war alles aufregend. Erst nach einem Jahr in Berlin hat Brigitte gemerkt, wie anstrengend ihr neues Leben manchmal ist.
Da gab es ab und zu eher mal schwierige Momente, Tage, wo ich überlegt habe, ist diese Stadt, wie man in ihr lebt, viele Menschen, laut zum Teil, hohe Häuser, Straßenschluchten, Da hat es ab und zu vielleicht mal ein bisschen Bedenken gegeben, ob ich das dann auch wirklich schaffe weiterhin.
Aber jetzt möchte sie die Lebendigkeit der Stadt nicht mehr missen, sagt sie. Hermine Siegmund ist mittlerweile seit 3 Monaten in Berlin. Ihre Wohnung hat sie eingerichtet, sie hat sich umgemeldet und ist Mitglied in einem Fitnessstudio geworden. Sie fühlt sich wohl, bereut nichts. An diesem Samstagmorgen will sie mit ihrer Tochter Kaffee trinken, dann zum Wochenmarkt am Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg.
Die Vielseitigkeit, die Leute sind entspannter. Für mich ist es eine schöne Atmosphäre.
Hermine hat ihr Fahrrad vor Bettinas Laden abgestellt, geht hinein, um sie abzuholen. In den ersten 3 Monaten haben die beiden viel zusammen unternommen, sich dabei auch ab und zu gestritten.
Man lässt sich vielleicht auch ungern was von seiner Mutter sagen oder genau lässt man sich vielleicht auch ungern was von seiner Tochter sagen.
Früher haben Mutter und Tochter sich nur 2 bis 3 Mal im Jahr besucht. Jetzt gibt es einfach mehr Möglichkeiten, sich zu streiten, sagen sie. Bettina wünscht sich, dass ihre Mutter aktiver wird, Leute in ihrem Alter kennenlernt und mehr Vorschläge macht, was sie zusammen unternehmen könnten. Zurück in Bettinas Werkstatt verabschieden sich die beiden. Hermine will jetzt los zum Markt, Bettina muss ein paar Ohrringe fertig machen.
Oder soll ich dir noch einen Beutel mitnehmen?
Nee, ich hab hier. So.
Tschüss.
Neue Leute kennenlernen, mehr Unternehmen, ihren Platz innerhalb der Familie finden. Dafür hat Hermine noch genug Zeit. Sie will den Rest ihres Lebens in Berlin verbringen.
Berlin, wir kommen. Von Sonja Heitzmann. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur aus dem Jahr 2015.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Sie sind viele. Sie sind im Wohlstand aufgewachsen und Sie haben Geld. Nennt uns nicht Senioren. Ein Feature von Johannes Zuber.
Der zahlenmäßig größte Jahrgang Deutschlands ist letztes Jahr 50 geworden. Der durchschnittliche Käufer eines Neuwagens ist inzwischen 53 Jahre alt.
2050 werden mehr als die Hälfte der Bevölkerung über 50 sein und auf die 60 zugehen. Und insofern muss sich die Werbung anpassen, insofern müssen sich die Werbetreibenden anpassen und insofern machen wir auch Kommunikation für die immer größer werdende und übrigens auch immer reicher werdende Zielgruppe.
Dick-Jan Poppema, Anfang 50, ist Chef der Düsseldorfer Werbeagentur Grey.
Der Punkt ist, dass diese Generation den Krieg nicht mehr miterlebt hat, dass sie in die Wirtschaftswunderzeit hineingeboren wurde.
Thomas Kirschmeier, 49, vom Marktforschungsinstitut Rheingold in Köln.
Und diesen Sparzwang oder dieses Bedürfnis zu sparen der Generation davor, also der Generation ihrer eigenen Eltern, nicht mehr hat. Diese Generation der heute 50-Jährigen lebt durchaus im Hier und Jetzt. Und sagt sich auch, ja, ich habe jetzt vielleicht die finanziellen Möglichkeiten, also warum soll ich sie nicht nutzen?
Davon profitieren vor allem bestimmte Wirtschaftszweige.
Von den Branchen sind es natürlich vor allen Dingen die Konsumgüterbranchen, also auch eher wertigere, etwas hochwertigere Produkte. Denken Sie an Autos, denken Sie an Schmuck, denken Sie an Möbel etc. Gerade die Generation ist auch die, die jetzt nochmal eher sagt, okay, jetzt hole ich mir nochmal ein neues Wohnzimmer, jetzt hole ich mir nochmal eine neue Küche, weil dann habe ich noch 20, 25, vielleicht 30 Jahre da drin, das lohnt sich. Und dann ein ganz großes wirtschaftliches Feld, Reisen, Touristik, alles was damit zu tun hat.
In der Werbung tauchen Menschen über 50 allerdings nur selten auf. Produkte für diese Generation, das hieß lange Zeit, Gehhilfen, Schmerzmittel, Inkontinenzschutz. In der Werbung tauchten ältere Menschen eigentlich nur als gebrechliche, hilfebedürftige Senioren auf, angewiesen auf Schmerzsalben, Treppenlifte, Abführmittel. Normale Alltagsprodukte, Autos, Lebensmittel, wurden von jungen, fitten Menschen beworben.
Die Zielgruppe 50 plus ist eigentlich ein Phantom oder ein Trugbild.
Silke Borgstedt, Jahrgang 1975 vom Sozialforschungsinstitut Sinus.
Zielgruppen lassen sich immer schwieriger anhand des reinen Alters bestimmen. 20-Jährige gründen Firmen, 40-Jährige gehen nochmal studieren, 60-Jährige bauen ein Haus. Lebensläufe haben sich stark individualisiert.
Das war früher durchaus anders. Da gab es ganz klare Altersphasen, die mit bestimmten Aktivitäten oder ja, Gründungsphasen zum Beispiel verbunden waren. Und das hat eben zur Folge, dass ich eben nicht voraussagen kann, wer diese Person eigentlich genau ist, wenn ich das Alter kenne.
Das Sinus-Institut unterscheidet Zielgruppen deshalb nicht anhand des Alters, sondern anhand von Einstellungen, Lebensauffassungen und alltäglichen Handlungsmustern.
Es ist also nicht so, dass jetzt alle mit 70 plötzlich irgendwelche Kleingärtenvereinen beitreten oder sich nur noch volkstümliche Musik anhören.
Aber natürlich gibt es sie noch, die typischen Senioren. Sie finden sich in der bürgerlichen Mitte mit ihrem Wunsch nach gesicherten und harmonischen Verhältnissen und im traditionellen Milieu der Sicherheit und Ordnung liebenden Kriegs- und Nachkriegsgeneration.
Das sind schon die klassischen Seniorenmilieus, aber das sind auch jeweils nur ca. 15%, die das ausmacht. Das heißt, da habe ich also noch nicht mal ein Drittel abgedeckt. Einen weiteren Schwerpunkt haben wir natürlich auch im konservativ etablierten Milieu.
Also dem klassischen Establishment mit seinem Standesbewusstsein.
Aber das ist tatsächlich im Vergleich zur Gesamtbevölkerung nur ein geringer Unterschied. Also wir haben zum Beispiel im liberal-intellektuellen oder sozial-ökologischen Milieu kaum Abweichungen.
Also in der aufgeklärten Bildungselite und der konsumkritischen Mittelschicht.
Da haben wir genauso viele 70-Jährige wie eben auch Jüngere.
Und natürlich sind nicht alle Milieus gleichermaßen interessant für die Werbung. Wenn von den jungen Alten als Zielgruppe die Rede ist, sind meistens die Menschen über 50 gemeint, die auch das nötige Geld haben.
Genau diese Gruppen sind es, die für die Werbung immer interessanter werden. Denn anders als frühere Generationen sind sie durchaus bereit, Geld auszugeben. Und das auch gerne für neue Dinge.
Die Industrie hat sich schon auf die zahlungskräftigen Kunden eingestellt. Und auch die Werbung reagiert, sagt Dekjan Poppema.
Es gab Ansätze für eine Agentur, die nur für ältere Menschen Kommunikation kreiert hat. Es gibt Modelagenturen, die mittlerweile auch Opas und Omas anbieten, die mehr und mehr Schauspieler haben, die in die ältere Generation hineinfallen.
Die Frage der Ansprache ist zentral. Wie soll sich die Werbung den Zielgruppen über 50 nähern? Zu jung geht natürlich nicht.
Und das ist wichtig, weil die ältere Generation will angesprochen werden, aber sie will nicht unbedingt angesprochen werden von sehr jungen Leuten.
Zu passiv geht auch nicht.
Die Älteren wollen nicht als die alte, gebrechliche, vereinsamte Generation angesprochen werden.
Und hyperaktiv geht schon mal gar nicht.
Und das ist wichtig in der Darstellung. Sie soll nicht übertrieben sein. Wir brauchen aktive, jung gebliebene, am Leben aktiv teilnehmende Senioren in der Werbung.
Also einfach normale 50-jährige Schauspieler und Models für 50-jährige Kunden? So einfach ist das auch wieder nicht.
Wenn die ältere Generation angesprochen werden will, dann will sie gerne 5, vielleicht auch 10 Jahre jünger angesprochen werden, als sie sich tatsächlich fühlen. Das gefühlte Alter, das gefühlte Lebensalter ist in der Regel aber schon 5, vielleicht auch 7 Jahre jünger als das tatsächlich biologische Lebensalter. Und insofern muss man sich darauf einstellen.
Bleibt die Frage, wie die begehrte Zielgruppe heißen soll.
Einfach Senioren?
I was a boy. The moon was a pearl.
Na, Senioren ist ganz schwierig. Ich denke, die neuen Alten oder auch die jungen Alten, die jung gebliebenen Alten, ist ein Begriff, der durchaus passen könnte.
Der größte Fehler dabei ist, sie auch als Senioren oder ältere Menschen anzusprechen.
Thomas Kirschmeier vom Kölner Rheingold-Institut.
Und das Schlimmste, was Sie machen können als Werbetreibende, ist, diese Generation anzusprechen nach dem Motto, naja, Sie haben jetzt noch das letzte Drittel Ihres Lebens vor sich und überanstrengen Sie sich mal nicht. Und ja, eine große Reise, das ist ja eher was für die Jüngeren. Das sind alles Dinge, die Sie auf keinen Fall tun sollten.
Für den Hamburger Berater Matthias Knigger heißt das, Produkte müssen sich zwar auf bestimmte körperliche Einschränkungen ihrer Nutzer einstellen, dürfen das aber nicht in den Fokus rücken. Sie müssen in Zukunft allen Generationen zugänglich sein. Und das betrifft so gut wie alle Wirtschaftszweige.
Das ist das Interessante eigentlich an meiner Arbeit, dass es sämtliche Branchen sind. Wir sind in allen Branchen unterwegs, sei es der Tourismus, sei es Telefone, elektronische Geräte, Internetseiten, die verbessert werden. Alle Dinge müssen sich hinterfragen, ist dort die Nutzung auch im Alter noch möglich?
Obwohl Werbeleute und Unternehmensvertreter seit Jahren mantraartig beschwören, wie wichtig der demografische Wandel ist, getan hat sich noch nicht so viel. Gray-Chef Dick-Jan Poppema fallen nur 2 Produkte ein, die seine Werbeagentur speziell für ältere Kunden bewirbt: Heizkissen und Schuhe. Einige Produkte wurden auch schon angepasst.
Gerade bei PKWs zum Beispiel der etwas höhere Einstieg, das wird natürlich gerne als angenehme Erleichterung gesehen. Man muss nicht mehr so tief in das Auto steigen, vor allen Dingen man muss nicht mehr aus der Tiefe wieder rauskommen. Aber auch so ganz einfache Dinge wie eine Pizza mit einem knusprigen Rand mag für den ein oder anderen 65-Jährigen, der vielleicht Gebissprobleme hat, etwas schwieriger sein als eine Pizza mit etwas weichem Rand.
Auch im Dienstleistungssektor kommt der Wandel langsam an.
Die Tourismusbranche ist da schon relativ weit, weil sie tatsächlich auch Reisen anbietet, die nur für eine Zielgruppe der gehobeneren Altersklasse dann gilt, beispielsweise kinderfreie Hotels. Das mag man jetzt verteufeln oder auch nicht, aber es ist letztendlich ein Bedürfnis, das Reisende haben.
Ein Feature von Johannes Huber. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur. Ursendung August 2015. Und damit enden die Zeitfragen für heute.
SWR 2 Nachrichten.
Die EU-Innenminister beraten in Brüssel über die Flüchtlingssituation. Es soll um die Frage gehen, was zu tun ist, damit die nationalen Kontrollen an den Grenzen in Europa bis Jahresende wieder aufgehoben werden können. Widerspruch kommt aus Österreich. Innenministerin Mikl-Leitner verlangt, dass die Grenzen auf der Balkanroute dauerhaft für Flüchtlinge geschlossen bleiben. Das Durchwinken müsse ein Ende haben, sagte sie in Brüssel. Bundeskanzlerin Merkel hat kritisiert, dass die Balkanroute für Flüchtlinge dicht ist. Das sei keine Lösung, sagte sie auf einer CDU-Veranstaltung im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr. Zwar kämen jetzt weniger Flüchtlinge nach Deutschland, in Griechenland werde die Lage aber immer kritischer. Man dürfe nicht ein Land mit dem Problem alleine lassen und es sich in den anderen 27 europäischen Ländern nett machen. Mehrere Balkanstaaten lassen seit gestern niemanden mehr ohne Reisepass oder Visum ins Land. Deshalb sitzen mehr als 35.000 Geflüchtete in Griechenland fest. Allein an der Grenze zu Mazedonien sind es rund 14.000 Menschen. Das Aufnahmelager in dem Ort Idomeni ist überlastet. Immer mehr Flüchtlinge werden krank. Der CDU-Außenexperte und baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Kiesewetter hat seine Politikerkollegen aufgefordert, wieder mehr über Fluchtursachen zu reden. Kiesewetter kritisierte im SWR2-Tagesgespräch, ständig werde über Obergrenzen diskutiert, statt über den Krieg in Syrien. Das sei verkehrte Welt und verstelle das Bild. Das müsse auch parteiübergreifend Konsens sein und tauge nicht für Wahlkämpfe. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ein Hoch bestimmt das Wetter. Es bleibt für die Jahreszeit aber recht kühl.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 425.
Deutschland ist zweimal vereint worden, 1871 als Kaiserreich und 1990 als Bundesrepublik. Bis 1871 bestand Deutschland aus vielen kleinen Staaten und ein paar größeren. Nach dem Wiener Kongress bildeten 1815 38 deutsche Staaten den Deutschen Bund. Vier dieser Staaten waren freie Städte, über die kein Fürst herrschte. Sie wurden von ihren Bürgern selber regiert. Von den 34 Fürstentümern war eins das Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen in Thüringen. Die Residenzstadt war von 1697 bis 1918 Sondershausen. Das war auch die Hauptstadt des Fürstentums. Das Schloss der Fürsten steht da immer noch. Da regieren aber keine Fürsten mehr, sondern daran ist nun eine Musikschule, ein Museum und eine Tanzschule. In der Nähe von Sondershausen ist der Kiffhäuser. Das ist ein kleines Gebirge, dessen höchster Berg 477 Meter hoch ist. Aber wenn man vom Kiffhäuser spricht, meint man meist nicht das ganze Gebirge, sondern nur den Berg, in dem nach einer Sage Kaiser Barbarossa, der Kaiser mit dem roten Bart, sitzen soll. Dieser Berg ist aber mit einer Höhe von 440 Metern nur der zweithöchste Berg dieses Gebirges. Oben auf dem Berg steht ein Denkmal und da sieht man Kaiser Barbarossa mit seinem langen Bart sitzen. 25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung ist ein Reporter quer durch Deutschland gewandert und hat aus 20 Orten berichtet, wie es da jetzt aussieht, zum Beispiel aus Selfkant, dem westlichsten Ort von ganz Deutschland. Das sind ganz kurze Berichte, die er als Momentaufnahmen bezeichnet. In Sondershausen hat er mit der stellvertretenden Bürgermeisterin gesprochen. In dem Augenblick hat sie sich gerade darüber gefreut, dass es seit dem 1. Januar einen Mindestlohn gibt, damit die Menschen, die da wohnen und auch Arbeit haben, von ihrer Arbeit leben können. Dabei denkt sie nicht nur an die Bürger von Sondershausen, sondern an alle in den Städten und Dörfern, die zu dem Kreis gehören, dessen Kreisstadt Sondershausen ist, weil da die Kreisverwaltung ihren Sitz hat. Der Kreis ist nach dem Gebirge benannt, das in diesem Kreis liegt. Vor 10 Jahren sind viele aus der Region weggegangen, aber sie hofft, dass viele, die weggegangen sind, nun wieder zurückkommen. Die Einwohnerzahl des ganzen Kreises liegt schon unter 80.000. Da ist eine Kreisverwaltung kaum noch zu finanzieren und man muss daran denken, diesen Kreis mit dem nördlich davon gelegenen Kreis Nordhausen zu vereinigen. Die anderen deutschen Bundesländer sind schon in größere Kreise aufgeteilt worden, weil die Verwaltung sonst zu teuer wird. Sondershausen ist eine thüringische Stadt mit 22.000 Einwohnern. Thüringen gab es schon mal von 1920 bis 1952. Dann wurden in der DDR 14 Bezirke gebildet und aus Thüringen wurden 3 Bezirke der DDR. Die wurden dann am 3. Oktober 1990 wieder vereinigt, sodass aus Thüringen ein Bundesland werden konnte. Von 1990 bis 2014 wurde das Land von der CDU regiert, von 1992 bis 2003 von Bernhard Vogel. Er kam aus dem Westen. Von 1976 bis 1988 war er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz gewesen. Er hat in Thüringen für Stabilität gesorgt, dafür aber 14 Milliarden Euro Schulden gemacht. Obwohl seit der Wiedervereinigung schon 2 Jahre vergangen waren, gab es für ihn noch viel zu tun, um eine gute Landesverwaltung aufzubauen. Die Situation kam ihm so vor wie in Rheinland-Pfalz in den ersten Jahren nach 1945. Der Ministerpräsident, der nach ihm kam, wurde im März 2009 wegen fahrlässiger Tötung einer Österreicherin bei einem Unfall beim Skifahren zu einer Geldstrafe verurteilt. Trotzdem wählte ihn die CDU zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 30. August. Er machte auf die Wähler aber keinen guten Eindruck. Und die CDU verlor ein Drittel ihrer Sitze im thüringischen Parlament. Daraufhin trat er 4 Tage nach der Wahl sowohl als Ministerpräsident als auch als CDU-Vorsitzender zurück. Aber als nun seine Sozialministerin seine Nachfolgerin werden wollte, war er plötzlich wieder da, als wäre nichts geschehen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 425. Danke.